Also das Thema heute ist, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Oder wie wird man eigentlich Christ? Und ich gehe davon aus, dass ihr das eigentlich zumindest fast alle wisst. Ja, also da kann ich jetzt nicht mit so richtig viel Neuem kommen wahrscheinlich. Aber ich will trotzdem den Bibeltext, der für diese heutige Sitzung vorgeschlagen war, den will ich zugrunde legen. Und dann gucken wir einfach mal, wohin es uns führt. Und Bene, gib mir mal bitte die erste Folie, wenn das geht. So, für wen stehe ich jetzt im Weg? Wer kann es nicht lesen? Ja? Ich lese es ja auch vor. Ja? Ihr könnt ja dann nur mitlesen. Steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Genau, steht auch drüber. So. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Nikodemus ist einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. So steht es da. Ein Pharisäer, also einer, der sich mit Gott und Gottes Wort auskennt. Er lehrt das Volk, er sagt ihnen, wie und was sie glauben sollen und er legt ihnen im Tempel die Schrift aus. Und dieser Pharisäer, der es eigentlich wissen sollte, der geht nun zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Hört irgendjemand eine Frage darin? Er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Ich höre da keine Frage. Also für mich ist das erstmal eine Aussage, ja, so. Und Nikodemus sagt da das, was er und zumindest einige der Pharisäer über Jesus denken. Und Jesus fährt ihm aber praktisch über den Mund und sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hä? Ja, also was hat das jetzt damit zu tun, bitteschön? Also irgendwie passt das doch gar nicht zusammen. Danach hat Nikodemus doch überhaupt nicht gefragt. Ja, er hat gesagt, du bist anscheinend irgendwie von Gott gesandt und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Okay. Vielleicht hat Jesus an diesen einleitenden Worten von Nikodemus gehört, dass der sehr wohl wusste, dass Jesus besonders ist, eben von Gott gesandt. Aber Jesus sieht auch, dass Nikodemus noch zögert, sich noch nicht entschieden hat, das wirklich zu glauben oder Jesus offen nachzufolgen, denn er kommt heimlich, nachts, im Dunkeln. Und da sieht ihn halt niemand, ne? Und dann kann man ja mal eine Frage stellen. Vielleicht ist Jesus deshalb auch so ein bisschen ungeduldig mit ihm und sagt ihm gleich mal, was wirklich nötig ist, nämlich vom Heiligen Geist in die Erkenntnis geführt zu werden. Er beschreibt das als aus dem Geist oder von oben her neu geboren werden müssen. Und hier merkt man dann auch, dass Nikodemus es vielleicht doch noch nicht wirklich verstanden hatte, wer Jesus ist, weil er zurückfragt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wie kann das geschehen, aus Wasser und Geist neu geboren werden? Und Jesus ist fast vielleicht so entsetzt über diese Frage, weil er eben in Vers 10 sagt, du als Lehrer Israels weißt das nicht? Also, wenn es irgendwer wissen könnte, dann die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Das ist ungefähr so, als würde ein Bischof oder ein Papst nicht wissen, an welchen Zeichen man die Endzeit erkennen kann. Also, die müssen es wissen, ja? Vielleicht sagt Jesus es sogar vorwurfsvoll. Was, du als Lehrer Israels, du weißt das nicht? Du musst das wissen. Wir wissen ja nicht den Tonfall, ja? In dem er das gesagt hat. Aber im Folgenden, finde ich, sieht man, dass Jesus echt, glaube ich, so ein bisschen genervt ist. Ja? Er sagt, ich will dir was sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Mit anderen Worten, du hast das studiert, du kennst die Schrift, du weißt, dass ein Messias, ein von Gott Gesalbter, der Christus, kommen wird. Und jetzt, wo er vor dir steht, nimmst du es nicht an, verstehst nicht, was hier gerade passiert. Also, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Verständnis für Nikodemus. Ja? Also, der war Mitglied im Hohen Rat der Juden und er hatte viel zu verlieren. Wenn er sich offen zu Jesus bekannt hätte, hätte das schon extreme Konsequenzen für sein Leben gehabt. Und er wollte einfach sicher gehen, dass er die Zeichen richtig deutet, bevor er alles aufs Spiel setzt. Um das mal zu verdeutlichen. Also die Juden warten ja immer noch auf den Christus, den Gesalbten, den von Gott gesandten Retter. Und weil sie ja nicht wissen, dass Jesus das schon war. Wir denken, Jesus war dieser Gesandte, der Gesalbte. Und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja? Jetzt stellt euch vor, es gäbe so einige Anzeichen hier und da, die darauf hindeuten, dass Jesus wieder da ist. Aber es ist nicht genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn das war für die Juden auch so. Jesus kam und war anders, als sie sich den Gesalbten vorgestellt haben. Sie haben ja gedacht, der schmeißt die Römer raus und macht da irgendwie einen großen, vielleicht irgendwie einen Krieg, damit es dann endgültigen Frieden gibt oder irgendwie was haben sie sich vorgestellt, aber nicht das, was Jesus gemacht hat. Und das könnte ja sein, dass Jesus wiederkommt und es auch nicht ganz so ist, wie wir denken, dass es sein wird. Und dann würde ich doch jetzt auch, bevor ich hier im Brustton der Überzeugung mich hier vorne hinstelle und sage, Jesus ist wieder da, ja, würde ich auch vielleicht erstmal prüfen, wenn die Zeichen eben nicht so 100% eindeutig sind. Ja? Und ich denke, das würdet ihr auch von mir erwarten, dass ich das prüfe und nicht hier einfach mich hinstelle und sage, ja, so ist es. Und mir würde dafür ja nicht der Kopf abgerissen werden, wenn ich jetzt verkünde, Jesus ist wieder da und es war dann doch nicht so, ja, ich habe die Zeichen falsch gedeutet, dann würdet ihr mir vielleicht nahelegen, die Gemeindeleitung abzugeben oder mich nicht mehr predigen lassen oder so, aber mein Lebensunterhalt wäre nicht gefährdet und mein Ansehen wäre ein bisschen angeknackst, ja. Ja, aber es wäre nicht wirklich schlimm. Also ich glaube, für Nikodemus wäre es deutlich schlimmer gewesen. Ja? Und deshalb verstehe ich ihn, dass er da erstmal vorfühlt. Ich weiß leider nicht, ob er den entscheidenden Schritt gemacht hat. Ob er sich irgendwann auch bei Tageslicht tatsächlich sichtbar zu Jesus gestellt hat. Ich hoffe es für ihn. Das hätte aber auf jeden Fall sehr großen Mut erfordert. Denn es hätte bedeutet, alles aufzugeben, was vorher sein Leben war. Und sich Jesus ganz und gar anzuvertrauen. Um das tun zu können, braucht man wirklich die Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Paulus zum Beispiel war ja auch ein Pharisäer und hat die Christen sogar verfolgt. Aber dann hat der Heilige Geist ihm Erkenntnis geschenkt. Jesus fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? ne, Paulus hieß ja damals noch Saul. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paulus erkennt sofort und fragt zurück, wer bist du, Herr? Er ist dann zwar 3 Tage lang blind, aber er betet und fastet in diesen Tagen. Und dann sendet Jesus Hananias und es passiert Folgendes. Kann ich nochmal eine Folie kriegen? Genau. Apostelgeschichte 9 wird das beschrieben. Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn, also auf Paulus, und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Also als Paulus durch den Heiligen Geist erkennt, wer Jesus ist, ist er sofort bereit, sein ganzes Leben an diesen Jesus hinzugeben und lässt sich taufen. So wird aus einem Juden ein Christ. Martin Bühlmann hat in dem Vorwort zu dem Büchlein, was diesen Kurs begleitet, geschrieben, Christsein ist keine Sache für Weichlinge. Ja, ich würde ja Weicheier sagen. Also, Christsein ist keine Sache für Weichlinge. Und das stimmt. Christsein ist etwas für Leute mit Abenteuergeist. Es erfordert großen Mut, sich an Jesus auszuliefern. Für uns hier in diesem freien Land ist es noch relativ einfach. Aber auch wir müssen ganz mutig alles Alte aufgeben, um ein neues Leben mit Jesus zu führen. Paulus drückt mit diesem einen Wort Herr das aus, was es zu tun gilt. Es gilt, Jesus als seinen Herrn anzuerkennen. Es muss ein sogenannter Herrschaftswechsel stattfinden. Dann habe ich hier so ein hübsches Bild für euch, ne? Also, dieses hübsche Gebilde hier, das soll ein Thron sein. Ja? Das ist immer der Thron. Und je nachdem, wer auf dem Thron sitzt, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Also auf dem ersten Bild, da sitze ich auf dem Thron, ja? Und ich regiere. Und ich bin der Herr über mein Leben. Zumindest entscheide ich, was läuft und wem ich glaube und ob ich mit der Mode gehe und mit dem Zeitgeist oder was ich dann nicht will. Das entscheide alles ich. Ich bin Herrin über mein Leben. Und alle Lebensbereiche gruppieren sich um mich herum und Gott ist draußen. Ja? Gott hat mit dem Allen nichts zu tun. Und so sieht das bei Menschen aus, die Gott nicht kennen, und so sah das bei mir auch viele Jahre aus. Im mittleren Bild sitze ich immer noch auf dem Thron. Ich regiere also nach wie vor, aber Gott sitzt mir immerhin schon mal zu Füßen. Ja? Das heißt, alle Lebensbereiche gruppieren sich um mich herum und ich bin immer noch die Herrin, aber Gott spielt eine untergeordnete Rolle zumindest schon mal in meinem Leben. Und damit sind Menschen gemeint, die an Gott glauben, ihn aber noch nicht wirklich für wichtig halten. Und im dritten Bild, da sitzt Gott auf dem Thron und ich sitze ihm zu Füßen. Die Lebensbereiche gruppieren sich um Gott herum und er ordnet sie. Und das gilt für im geistlichen Sinne von neuem geborene Menschen, das heißt für die Gott der Herr ihres Lebens ist. Unser Ziel ist natürlich Bild 3, ne? Habt ihr ja irgendwie gedacht. Also Gott soll über unser Leben regieren. Aber wie können wir da hinkommen? In der Apostelgeschichte im 2. Kapitel lesen wir, mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sie taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Zwei Aspekte sind hier wichtig. Erstens, der Heilige Geist schenkt Erkenntnis, wer Jesus ist. Und das berührt mich tief in meinem Herz. Und nur wenn es mich tief berührt hat, dann bin ich bereit, umzukehren, mich zu bekehren und diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Nicht mehr ich auf dem Thron, sondern Gott. Und der zweite Aspekt ist, dass das sichtbar wird durch die Taufe. Taufe bedeutete damals Lebensübergabe. Taufe hieß, mein ohne Gott gelebtes Leben stirbt und ich empfange ein neues Leben von Gott. Taufe hieß, von Neuem geboren werden, also durch den göttlichen Geburtskanal rutschen. In der Vineyard-Bewegung erkennen wir die Taufe von Babys an, praktizieren sie aber nicht selbst, sondern wir segnen unsere Babys und taufen unsere Kinder erst dann, wenn sie es selbst wollen und groß genug sind, diese Entscheidung für Gott fällen zu können. Wenn ein als Baby getaufter Erwachsener zum Glaube kommt, laden wir ihn zu einer bewussten Hingabe seines Lebens an Gott ein. Falls er aber empfindet, dass er sich noch einmal taufen lassen will, empfehlen wir ihm eine Taufbestätigung mit eigenem Bekenntnis zu Gott und Untertauchen im See. Wir fügen also hinzu, was bei der Säuglingstaufe gefehlt hat, das eigene Bekenntnis. Insgesamt geht es darum, dass Glaube und Taufe zusammenkommen, wie es schon Luther ausgedrückt hat. Dieser Glaube bedarf einer lebenslangen Erneuerung und Vertiefung, was tagtäglich in unseren Alltagsentscheidungen zum Ausdruck kommt. Es ist noch gar nicht lange her, im August letztes Jahr, habe ich eine Predigt mit der Frage begonnen, hast du dich heute schon bekehrt? Ja? Und ich meine das ernst. Ich stelle sie heute wieder, diese Frage. Hast du dich heute schon bekehrt? Und ich wiederhole jetzt einfach den Anfang dieser Predigt, dass ihr nochmal drüber nachdenkt. Die meisten von euch, die ordentlich christlich sozialisiert wurden, die haben gelernt, dass man sich einmal zu Jesus bekehrt. Viele wissen sogar noch genau das Datum und wo das war und unter welchen Umständen sie Jesus ihr Leben gegeben haben. Einmal spricht man ein Gebet, in dem man Jesus sein Leben gibt, dann wird man möglichst zügig getauft und dann ist es fertig, dann ist man Christ, Jesus Nachfolger. Oder? Irgendein weiser Mensch hat gesagt, dass vor der Bekehrung die größte Schwierigkeit darin besteht, sich für Gott zu entscheiden, also Gott sein Herz zu geben. Aber nach der Bekehrung ist die größte Schwierigkeit, das Herz bei Gott zu halten. Also nach der Bekehrung ist die größte Schwierigkeit, das Herz bei Gott zu halten. Wenn ihr also denkt, ihr braucht diesen Jüngerschaftskurs nicht, weil ihr ja schon so lange Christ seid, dann liegt ihr daneben. Es bedarf wirklich einer täglichen Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wie oft sitzt doch mal wieder ich auf dem Thron und nicht Jesus? Wie oft habe ich ihn doch gar nicht bewusst, aber irgendwie doch runtergeschubst und mich schon mal schnell selber hingesetzt und gesagt, ja, das mache ich jetzt, ja, und ihn gar nicht gefragt. Vielleicht mache ich sogar an manchen Stellen bewusst und denke, ja, aber den Lebensbereich, den will ich ihm nicht anvertrauen. Da habe ich doch lieber selber wieder die Herrschaft. Es passiert einfach. Sowas passiert. Und ich habe vielleicht, weil heute haben Jan und ich Hochzeitstag. Ne? Ja. Wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet. Und deshalb kam mir diese Analogie jetzt mal so in den Sinn. Also dieses einmal Bekehren, einmal Lebensübergabe, das ist sozusagen wie die Hochzeit. Aber damit die Ehe bestehen bleibt, muss man täglich was dafür tun und muss sich täglich dafür entscheiden, dass ich diese Ehe will. Und sonst lebt man sich auseinander und geht auf Abwege und wird vielleicht irgendwann geschieden. Und dieses in einer Ehe zu leben, ist nicht jeden Tag gleich innig und nicht immer so, aber wichtig ist, sich immer wieder zu entscheiden, zu sagen, nein, ich will mit dir. Ich will mit dir und dafür bin ich bereit, was zu tun. Und mit Jesus brauchen wir das auch. Wir brauchen wirklich jeden Tag dieses Bewusstsein, ich will mit dir und ich bin von dir abhängig, ich brauche dich und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Um geistlich zu wachsen, ja, oder damit die Ehe eben immer tiefer und inniger wird und so, braucht es drei Dinge, und zwar die drei Gs. Ja, also für das geistliche Wachstum die drei Gs. Machst du noch mal eine Folie, Bene? Genau, es braucht Gottes Wort, es braucht Gebet und es braucht Gemeinschaft. Gottes Wort, die Bibel, ist unsere Nahrungsquelle. Beim Beten sind wir im Gespräch mit Gott und in den Beziehungen in der Gemeindefamilie haben wir unser geistliches Zuhause. Wenn ich mit Jesus leben und im Glauben wachsen will und möchte, dass mein Leben von ihm geprägt wird, dann werde ich sein Wort lesen, denn es ist die Quelle für das Leben mit Gott. Ich werde beten, das heißt im Gespräch mit Gott sein, mein Herz vor ihm ausschütten, auf ihn hören und das, was ich in seinem Wort gelesen habe, ins Gespräch mit ihm bringen. Und ich werde Gemeinschaft pflegen mit der Familie Gottes, denn hier habe ich mein Zuhause. Durch meine Hinkehr zu Gott, meinem Vater und Jesus, meinem Bruder und Herrn, habe ich Geschwister bekommen, die ebenso wie ich zu diesem Vater und Bruder gehören. Gott hat uns als Brüder und Schwestern zusammengestellt, damit wir uns gegenseitig in unserem Wachstum und in unseren Reifungsprozessen helfen. Wie können wir jetzt geistlich wachsen? Glaube spielt sich ja nicht nur in unserem Kopf ab, sondern das muss auch irgendwie praktisch werden in unserem Leben und es muss Auswirkungen haben auf unseren Alltag. Wir wollen also in diesem Kurs nicht nur Theorie hören, sondern in unserem Alltag einüben, was wir gehört haben. Dazu brauchen wir ein gewisses Maß an Engagement und Disziplin. Das ist so wie beim Autofahren oder beim Schwimmen oder für mich Umgang mit dem Computer. Ich kann in der Theorie nicht Autofahren lernen und ich kann auch nicht im trockenen Schwimmen lernen. Ich kann die Schwimmbewegung lernen. Ich weiß noch, mein Vater hat das damals gemacht, der hat uns auf so einen mit dem Bauch auf so einen Hocker gelegt und dann waren Arme und Beine waren in der Luft und dann haben wir Schwimmbewegungen geübt. Das kannst du üben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn du ins Wasser gehst, kannst du trotzdem nicht schwimmen. Das muss man wirklich, man muss es tun. Ja? Und Autofahren genauso, selbst nach den, weiß ich nicht, wie viele Fahrstunden, wenn man den Führerschein hat, kann man immer noch nicht hundertprozentig fahren, sondern man muss dann üben. Einfach auf die Straße und los. Und beim Computer geht es mir auch so, wenn ich da Sachen lerne, die jetzt nicht nur ein Befehl sind, sondern vielleicht ein bisschen komplexer, dann muss ich das auch ständig anwenden. Wenn ich das erst im halben Jahr brauche, dann ist es weg, dann weiß ich es nicht mehr. Das sind einfach Dinge, die muss ich anwenden. Und so ist es mit dem Glauben auch und mit unserem Leben mit Gott. Auch hier ist Übung in unserem Alltag erforderlich. Und ich lade euch herzlich ein, euch neu auf Gott einzulassen. Und wenn ihr merkt, dass der Herrschaftswechsel gar nicht mehr so ganz stimmt wie einst, dann bewusst ihn immer wieder zu vollziehen. Hast du dich heute schon bekehrt? Es ist ein spannender Weg, auf dem wir immer mehr und Neues entdecken, egal wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind. Bist du dabei? Das ist jetzt das Ende meiner Predigt. Ja? Mit dieser Frage entlasse ich euch. Bist du dabei? Und Ich wünsche uns Abenteuergeist und wirklich Entdeckergeist, dass wir uns darauf einlassen, was Gott für uns vorhat. Und denke, das wäre gut, wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal dafür beten können. Wenn jemand sagt, ja, ich will es heute festmachen, ich will nochmal neu oder ich will diesen Herrschaftswechsel jetzt nochmal vollziehen, dann bete doch jetzt dafür, wenn du jemanden an deiner Seite haben willst, der betet, dann komm zu mir oder zu Antje oder Guido und wir beten mit dir. Und nimm dir jetzt einfach Zeit, nochmal das vor Gott zu bringen und eben, ja, diese Frage, die vorhin schon bei den Eindrücken kam, mit dem Kamel, also bist du bereit, bist du dabei, wie weit wirst du Gott die Herrschaft überlassen?